Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Es ist ein Juniabend 2025 auf einem abgelegenen Parkplatz im Hunsrück. Ein Mann und eine Frau sitzen zusammen in einem Auto und streiten sich. Beide sind verheiratet und waren seit einem Jahr in einer Liebesaffäre. Bis zu diesem Tag. Doch während die Frau den Mann anbettet, die Affäre nicht zu beenden, ist der 35-jährige Saarländer ruhig und kühl. Als sie aus dem Auto aussteigt, um zu rauchen, zieht er eine Pistole und erschießt die 28-Jährige ohne Vorwarnung. Was der Mann jedoch nicht weiß, das komplette Geschehen wurde aufgezeichnet, von Anfang bis Ende.
Wie es dazu kam, dass ein Mann seine ehemals Geliebte auf einem Parkplatz kaltblütig hinrichtete und welche familiären Hintergründe hinter dem Femizid stecken, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Ich grüße euch.
Rolf, du warst bei dem Prozess dabei und hast den für uns verfolgt. Uns hast du erzählt im Vorabgespräch, dass der Prozess spektakulär war. Was macht den Fall denn für dich so besonders?
Ja, es war in der Tat ein besonderer Prozess. Man ist ja als Prozessbeobachter, als Journalist inzwischen gewohnt, dass Tatortbilder oder Videovernehmungen im Gerichtssaal gezeigt werden. Das früher ja den Prozessbeteiligten vorbehalten. Das hat man also als Zuschauer oder als Journalist nicht sehen können. Mittlerweile ist das anders, weil es auf größere Bildschirme auch projiziert wird und für jeden sichtbar ist. Aber dass man, ihr habt es eben in der Anmoderation ja schon angesprochen, einen Originalmitschnitt der letzten 20 Minuten im Leben eines Mordopfers zu hören bekommt, ja, das war schon was Außergewöhnliches, was Einmaliges. Das Mordopfer hat damit ja auch letztendlich das entscheidende Beweismittel geliefert, um den Täter zu überführen. Also es war schon eine spektakuläre Angelegenheit.
Fangen wir mal von vorne an. Was wissen wir denn über den Täter und sein Opfer und deren Beziehung miteinander?
Ja, die beiden waren vor der Tat etwa ein Jahr zusammen. Sie hatten sich in einer Imbissbude kennengelernt, die in der Nähe des Arbeitsplatzes des Mannes war. Und die auch von einem Freund des Angeklagten betrieben wurde. Da ist er halt öfters hingegangen und die 28-jährige spätere Geliebte hat dort gejobbt. So kam der Kontakt zwischen den beiden zustande. Das Problem war, dass beide verheiratet waren. Sie sogar Mutter von zwei kleinen Kindern, er werdender Vater. Er hat das dann im Prozess so dargestellt, als sei da außer einem Mal schnellen Sex in der Imbissbude im Prinzip nichts gewesen, auch nichts gelaufen. Aber die Wahrheit war wohl, dass das Liebesverhältnis von beiden ausging und er der Frau auch mehrfach versprochen hat, irgendwann die eigene Frau zu verlassen und mit ihr dann zusammenzuziehen.
Beide hatten unterschiedliche Vorstellungen, wie ihre Beziehung weitergeht. Der Mann wollte die Affäre beenden. Weißt du warum?
Ja, ich glaube, er war hin und her gerissen zwischen diesen beiden Beziehungen und er wusste auch zunächst wohl selbst nicht, wie er sich am Ende entscheiden sollte. Er hatte der Geliebten, die Richterin sprach sogar von einer Lebensgefährtin, also von einem sehr intensiven Verhältnis, zwar versprochen, zu ihr zu ziehen, aber gleichzeitig hat er die Frau auch immer wieder vertröstet. Hat dann zuletzt gesagt, jetzt warte erst mal, bis meine Ehefrau den Sohn bekommen hat, das Kind bekommen hat. Wenn ich vorher ihr sage, dass ich mich von ihr trenne, dann könnte das zu einer Fehlgeburt führen. Also er hat sie vertröstet, die Geliebte. Und als das Kind dann endlich da war, das leibliche Kind, und die Geliebte im Prinzip darauf vertraut hat, dass er jetzt zu ihr zieht, die eigene Ehefrau verlässt, da hat er gesagt, nee, ist nicht, und hat die Beziehung zu der Geliebten endgültig beendet.
Die 28-Jährige hatte aber ihren Mann zu dem Zeitpunkt schon verlassen für ihren Geliebten.
Genau, als sie sich kennenlernten, war sie verheiratet und lebte auch noch mit ihrem Ehemann zusammen. Aber diesen Ehemann hat sie verlassen, ja wohl auch in Erwartung darauf, dass der Geliebte dann tatsächlich zu ihr zieht eines Tages.
Trotzdem wurde sie von dem Saarländer abserviert. Wie hat die 28-Jährige darauf reagiert?
Ja, sie hatte schon in der Vergangenheit mehrfach damit gedroht, die Ehefrau des Lebensgefährten über das Verhältnis zu informieren. Das blieb dann aber zunächst bei Drohungen. Sie hat das nicht realisiert, nicht wahrgemacht. Ein Problem war auch, sie hatte gar keine Kontaktdaten der Ehefrau des Geliebten. Sie hatte aber die WhatsApp-Nummer der Schwägerin von ihm. Und als der 35-Jährige dann am letztlich Tag der Tat Schluss gemacht hat, endgültig Schluss gemacht hat mit der Geliebten, hat sie der Schwägerin dann tatsächlich Fotos des Pärchens geschickt und auch Infos über das Liebesverhältnis, was ja schon ein Jahr zu diesem Zeitpunkt andauerte, und bat dann die Schwägerin darum, der Ehefrau die Bilder zu schicken.
Sie hat also von ihrer Seite schon kräftig Druck aufgebaut. Dann kam es aber nochmal zu einem Treffen, das letztendlich tödlich enden sollte. Warum haben sich die beiden denn da getroffen?
Naja, er hat sie angerufen, um ihr zu sagen, dass er mit ihr nochmal über alles reden wolle. Sie hat ja in der Zwischenzeit in Hermeskeil gewohnt. Er ist dann mit dem Auto aus dem Nordsaarland zu ihr nach Hermeskeil gefahren. Das waren ein paar Kilometer, 50 Kilometer oder so. Und wie gesagt, die Geliebte ist von einer weiteren Aussprache ausgegangen. Sie hat dem Freund dann auch gesagt, wie sehr sie ihn liebe und hat ihm auch nochmal gesagt, ich will dich ganz alleine. Sie ging dann wohl von einem kurzen Gespräch aus, denn sie hatte noch ihre Hausschürchen an und als sie zu ihm ins Auto gestiegen ist, also sie dachte, ich setze mich da ins Auto, wir reden darüber und dann ist die Birne geschält. War es ja nicht.
Am nächsten Morgen wurde dann an dem Parkplatz die Leiche der Frau gefunden. Was waren deine ersten Gedanken, als du die Meldung von dem Leichenfund gesehen hast?
Ja, es gab zunächst eigentlich mal so gut wie gar keine Informationen, außer der Tatsache, dass eine Frauenleiche auf dem Waldparkplatz in der Nähe von Hermeskeil gefunden worden ist. Da war auch noch nicht die Rede von einem Gewaltverbrechen, von einem Mord. Das haben wir dann hintenrum erst erfahren, indem wir ein bisschen rumtelefoniert hatten und dann die Info bekamen, es ist wohl von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Die Frau ist wohl ermordet worden und auch, dass es sich um ein Beziehungsdrama handeln könnte. Wie gesagt, das waren noch keine offiziellen Informationen, sondern das verlautete aus Ermittlerkreisen. Weitere Informationen zu der Tat gab es dann zunächst nicht. Und erst am, ja, ich glaube, es war der späte Nachmittag dieses 5. Juni im vergangenen Jahr, also 2025, wurde dann mitgeteilt, dass ein 34-jähriger Bekannter der Verstorbenen unter dringendem Tatverdacht stehe. Man wusste aber nicht, wo er sich befindet. Er wurde also zu diesem Zeitpunkt noch gesucht.
Die Polizei hatte dann aber schnell eine heiße Spur. Wie kam das?
Ja gut, als klar war, wer das Opfer war, war natürlich auch schnell klar, wer als Hauptverdächtiger in Frage kam. Denn eine Freundin der Getöteten hatte ja an diesem Abend, als er die Freundin abgeholt hat, auf die Kinder aufgepasst, die zu Hause waren. Und sie wusste ja ganz genau, zu wem die Frau dann ins Auto gestiegen ist. Und sie sagte dann halt der Polizei, dass sie zu einer vermeintlichen Aussprache unterwegs gewesen seien, die beiden, und sie halt nicht mehr zurückgekommen ist. Von daher war relativ schnell klar, dass Hauptverdächtiger eben dieser Lebensgefährte, dieser Freund der Frau war.
Es sickerten dann während der Ermittlungen auch sehr früh Informationen zum möglichen Täter an die Öffentlichkeit. Wie konnte das passieren?
Ja, wenn so eine Fahndung läuft, ich habe ja gesagt, es war relativ rasch klar, dass es sich eben um diesen 35-jährigen Freund der Frau handelt, dann geht ja die Fahndung an alle Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz in dem Fall und im Saarland raus. Das heißt, es sind auch sehr viele Leute, die zumindest mal theoretisch Zugriff darauf haben, auf diese Informationen. Im konkreten Fall war es dann so, dass in einer WhatsApp-Gruppe die Aufnahme eines Fernschreibens der Polizei auftauchte. Und dieses Fernschreiben enthielt halt interne Informationen der Polizei über die Tat und über die gesuchte Person. Das mutmaßliche Leck wurde relativ schnell identifiziert. Das war eine Angestellte des Trierer Polizeipräsidiums. Gegen sie wird jetzt ermittelt wegen Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Wenn sich dieser Verdacht bestätigt, dürfte die Frau ihren Job los sein. Ich habe aber gerade noch mal bei der Polizei nachgehört, beziehungsweise bei der Staatsanwaltschaft nachgehört. Die Ermittlungen in dem Fall sind noch nicht zu Ende, aber damit dürfte in der nächsten Zeit zu rechnen sein.
Sowas ist natürlich auch gefährlich. Wenn Informationen zu früh an die Öffentlichkeit geraten, kann das natürlich auch Ermittlungen behindern oder auch Täter warnen.
Genau, das ist der Hintergrund. Im konkreten Fall glaube ich nicht, dass es so schlimm war, weil da war ohnehin klar, wer der Tatverdächtige ist. Und dass er sich nicht aus dem Staub machen würde ins Ausland oder so, davon war auch auszugehen. Ich glaube, der Schaden hielt sich in diesem Fall hier wirklich in Grenzen.
Der 35-Jährige wurde dann also geschnappt und vor Gericht gebracht. Das war aber alles andere als ein normaler Prozess, oder?
Es war eigentlich schon ein, in Anführungszeichen, normaler Mordprozess. Aber außergewöhnlich, das hast du zu Recht gesagt, Johanna, waren die Sicherheitsvorkehrungen. Man kann sich das vorstellen wie auf einem Flugplatz, wo man, bevor man eincheckt, ja durch eine Sicherheitsschleuse geht. Genauso war es hier. Die Besucher mussten ihre persönlichen Sachen abgeben, ihr Handy abgeben und wurden auf irgendwelche verdächtigen Materialien natürlich abgesucht. Hintergrund der ganzen Aktion war, die Familie des Opfers stammte aus dem Kosovo, Kosovo-Albaner, und es gab Befürchtungen, ob begründet oder nicht, weiß ich nicht, offenbar so begründet, dass die Richterin die Sicherheitsvorkehrungen angeordnet hat, dass es womöglich Racheakte, die Rede war auch von Blutrache, geben könnte. Das war auch der Grund, warum im Gerichtssaal 4 bewaffnete Polizisten saßen, was auch wirklich außergewöhnlich ist.
Der Fall hat dann wahrscheinlich aber auch ziemlich viel Interesse geweckt, oder?
Ja, das hat er wirklich. Ich habe das ja eben von der Sicherheitsschleuse erzählt. Da war teilweise Stau davor, so groß war der Andrang der Zuschauer. Und die Plätze im Gerichtssaal waren alle besetzt. Es kann sogar sein, dass einzelne Leute nicht mehr reinkamen, weil eben alle Sitzplätze schon besetzt waren. Es waren sehr viele Angehörige meiner Einschätzung nach am Anfang des Opfers da. Und zur Urteilsverkündung waren auch sehr viele Freunde und Bekannte des Angeklagten da. Also das Zuschauerinteresse war ungewöhnlich hoch an diesem Fall, das muss man schon sagen.
Als der Mann dann vor Gericht saß, du warst ja auch mit bei dem Prozess dabei, wie wirkte der Angeklagte auf dich?
Ja, der wirkte teilweise auf mich, als ging ihn die ganze Sache überhaupt nichts an. Er starrte die meiste Zeit vor sich auf den Tisch und das war relativ regungslos. Also man konnte ihm keine Gemütsregungen anmerken, äußerlich zumindest nicht. Und das war schon ein wenig komisch angesichts der Vorwürfe, die da im Raum waren.
Es wurden ja auch viele Zeugen gehört, auch Freunde und Bekannte des Angeklagten. Wie haben die den Mann beschrieben?
Die haben ihn als netten und ruhigen Menschen beschrieben, als sehr fleißig, sehr arbeitsam und als jemand, der eigentlich keiner Fliege was zuleide tun kann und der auch jedem Stress, also jedem Knatsch mit anderen aus dem Weg gegangen ist.
Was wurde dem Mann denn vorgeworfen? Wie lautete die Anklage?
Ja, die Anklage des Oberstaatsanwalts Erik Samel, der ja auch selbst die Anklage vertreten hat, was keinesfalls selbstverständlich ist, war heimtückischer Mord. Begründung, das Opfer sei arg und wehrlos gewesen, wie das heißt, und habe mit einem solch mörderischen Angriff in dieser Situation nicht gerechnet.
Der Prozess war dann auch vergleichsweise kurz, weil den Ermittlern ein ganz wichtiges Beweisstück vorlag, was man so oft auch nicht hat. Die Frau hat es nämlich geschafft, die Tat und das komplette Gespräch mit einem Handy aufzuzeichnen. Wie ist das überhaupt möglich?
Ja, in dem Fall dadurch, dass die Frau eben zwei Handys dabei hatte. Zum einen ihr eigenes, das der Täter ja wohl auch später an sich genommen hat, und eben das Handy einer Freundin, mit der sie diese 20 Minuten zwischen der Abfahrt von der eigenen Wohnung bis zu dem Parkplatz, wo sie dann noch umgebracht worden ist, das hat sie eben aufgezeichnet mit diesem Handy, ohne dass der Täter das bemerkt hätte oder gar gewusst hatte. Letztendlich war diese Audioaufnahme, ja, das Kardinalbeweisstück dafür, dass der 35-Jährige seine Geliebte erschossen hat.
Im Gericht wurde diese Aufnahme dann noch abgespielt und du warst dabei. Kannst du uns erzählen, was da zu hören war?
Ja, man hat das also relativ gut verstanden. Vor allem, was sie gesagt hat, auch die Geräusche des ganzen Geschehens. Und es war in diesen 20 Minuten, die, wie du gesagt hast, im Gerichtssaal diese Audiospur abgespielt wurde, wirklich mucksmäuschenstill. Man hätte da eine Stecknadel fallen hören können. Die Frau sagte da beispielsweise, dass sie bereit gewesen sei, für ihn zu kämpfen und dass sie es nicht verdient habe, wie er mit ihr umgegangen ist. Ich bin eine attraktive, hübsche Frau, hat sie gesagt, und ich kann nicht ohne dich. Und der Mann hat daraufhin halt geantwortet, ja, so ist es halt. Und der war nicht irgendwie emotional berührt, hat das nicht laut oder so gesagt, sondern relativ sachlich und abgeklärt und ruhig. Das war schon irgendwie bemerkenswert. Ja, irgendwann hat sie dann gesagt, dass sie eine rauchen wolle. Man hat dann eine Autotür gehört, die sich geöffnet hat. Die waren also offenbar auf diesem Hunsrückparkplatz angekommen. Der Motor ist gelaufen. Die Frau sagte dann zu ihm, ich habe auf dich gewartet, du hast mit Zweien gespielt, nicht ich. Und das waren somit die letzten Worte, die sie gesagt hat. Dann hat man plötzlich gehört, wie der Gegenüber offenbar eine Waffe gezogen hat. Er hatte ja einen Waffenschein, weil er im Schützenverein ist. Was machst du da, sagte die Frau dann zu ihm, willst du mich erschießen? Und dann hat sie noch gesagt, bist du bescheuert? Und in dem Moment ist auch schon der erste Schuss zu hören, wie die Obduktion dann später festgestellt hat, ging dieser Schuss in den Bauch der Frau. Es ist dann ein Schrei zu hören und ein langgezogenes Nein. Und dann fällt der zweite Schuss und dieser Schuss hat die Frau in den Kopf getroffen. Und zwar auch der tödliche Schuss, wie die Rechtsmedizinerin später festgestellt hat. Dann hört man noch Schritte, die sich erst entfernen und dann wieder ein bisschen lauter werden. Wie die Ermittlungen dann ergeben haben, hat der Mann dann die Frau noch durchsucht, hat wohl das Handy der Frau an sich genommen und hat sie noch beschimpft als blöde, das Wort benutze ich jetzt nicht, das hast du davon, jetzt haben die Kinder keinen mehr. Also er hat das Opfer, das er vorher brutal umgebracht hat, dann auch noch wüst beschimpft. Also es war schon, ja, es war schlimm, sich das anzuhören, das muss man wirklich sagen.
Und wie hat der Mann auf diese Audiospur reagiert?
Ja, er hat so reagiert wie fast den gesamten Prozess über. Ich habe das ja eben angesprochen. Er hat eigentlich regungslos und eher teilnahmslos vor sich hingestarrt. Die Vorsitzende Richterin hat ihn dann angesprochen, hat gefragt, war das denn ihre Stimme, die darauf zu hören ist? Und das hat er dann bejaht. Und dann wurde halt noch gefragt, ob es auch die Stimme der Geliebten gewesen sei. Das hat er dann ebenfalls bejaht. Aber ansonsten hat man ihm keinerlei Regungen in diesem Augenblick angemerkt.
Hat er sich denn geäußert, warum er das gemacht hat? Also hat er was zu seinem Motiv gesagt?
Das hat er nicht. Er hat ja bis zum Schluss eigentlich die These vertreten, dass er sich nicht mehr erinnern könne an das ganze Geschehen. Was meiner Ansicht nach aber völlig unglaubwürdig war, denn dieses ganze Geschehen war ja nicht in einer emotional aufgeladenen Situation, hat es sich abgespielt, wie man gehört hat, sondern er hat ja wirklich sehr sachlich die ganze Zeit, wie auf der Audiospur zu hören war, argumentiert und das klang also nicht nach einer Affekthandlung oder ähnlichem, sondern das war schon von Anfang an so geplant und wohl überlegt nach meiner Einschätzung und auch nach Einschätzung des Gerichts, denn darauf lief das Urteil ja auch später hinaus.
Und welche Rolle spielte die Familie der Freundin in der Sache?
Ja, er hat es ja so dargestellt, am ersten Prozesstag, als sei er von der Familie des Opfers bedroht und zum Teil auch wirklich attackiert worden. Er ist wohl auch einmal, nachdem das rauskam, dass er mit der Frau wohl ein bisschen was hatte, ist er wohl auch so geschubst worden von Mitgliedern der Familie, womöglich auch bedroht. Aber dass er dauerhaft von dieser Familie bedroht worden sein soll, dafür gab es keinerlei Beweise in dem Prozess. Er hatte ja dann als Mitglied eines Schützenvereins auch eine Pistole, hatte sogar zwei zu Hause. Und er hat dann angegeben, dass er eine Pistole seit längerem mit sich führe, aus Angst, dass er halt von der Familie bedroht, heimgesucht oder was auch immer würde. Er meinte dann, an dem Abend der Tat habe ihn ein Familienmitglied bedroht. Es soll sich da um den Cousin der Geliebten gehandelt haben. Und der soll ihm gesagt haben, entweder du erledigst deine Geliebte jetzt oder wir erledigen deine Familie. Das war die Version, die er dann im Gericht präsentiert hat, vorher nicht. Und es war auch niemand, der ihm diese Version da geglaubt hat.
Also dafür gab es auch keinerlei Beweise?
Ganz im Gegenteil. Denn das Kuriose war, dass der Cousin des späteren Opfers zu der Zeit vom Landeskriminalamt im Saarland observiert wurde. Der sollte nämlich in ein Rauschgiftgeschäft verwickelt gewesen sein. Deshalb wurde sein Auto verwanzt. Und auch sein Telefon wurde abgehört. Die Wanze hat nicht funktioniert an diesem Abend. Also von daher konnte das LKA auch nicht sagen, wo er sich befunden hat mit dem Mercedes. Aber was funktioniert hat, war eben die Ortung des Telefons. Und da war ein Beamter des Landeskriminalamts aus dem Saarland im Gerichtsverfahren. Und der hat halt gesagt, er war an diesem Abend, der Cousin, nicht in dem Ort, wo der Angeklagte wohnte, hat er sich aufgehalten, sondern weit entfernt in einer anderen Stadt. Er hat sich in dieser Stadt auch bewegt, das hat man anhand der Funkzellendaten sehen können. Mit anderen Worten, es konnte nicht so sein, wie der Angeklagte gesagt hat, er wurde von diesem Cousin eben nicht bedroht.
In deiner Berichterstattung schreibst du von einer Hinrichtung der Frau. Warum eigentlich?
Ja, das war ein Originalzitat des Opferanwalts. Die Familie wurde ja von einem Anwalt vertreten. Als Nebenkläger sind die aufgetreten. Und dieser Hinrichtungsbegriff ist auch später in der Urteilsbegründung von der Vorsitzenden Richterin nochmal aufgegriffen worden. Hintergrund war, das Opfer hat ja nach dem ersten Schuss noch um Gnade gefleht, wie auf der Audiospur auch zu hören war. Und der Täter hat ihr daraufhin, vis-à-vis gegenübergestanden und in den Kopf geschossen. Also das war keine Tat, wo das Opfer weggerannt wäre oder ähnliches, sondern er hat sie sozusagen Angesicht zu Angesicht erschossen und das erinnerte schon an eine Hinrichtung.
Und wie lautete dann letztendlich das Urteil für den Mann?
Im Prinzip wie die Anklage auch. Er bekam lebenslang wegen heimtückischen Mordes. Der Opferanwalt hatte in seinem Plädoyer noch auf die besondere Schwere der Schuld abgezielt. Das hätte geheißen, dass eine Entlassung nach 15 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Der Verteidiger des Angeklagten hatte auf eine Maximalstrafe von 12 Jahren plädiert. Aber es blieb letztendlich bei lebenslang, das war auch die Forderung des Staatsanwalts in dem Verfahren, wie gesagt, lebenslang wegen Mordes, wie es auch der Staatsanwalt gefordert hatte. Und das heißt, um es nochmal zu sagen, er kann frühestens nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden.
Hat sich der Mörder dann vor Gericht eigentlich geäußert dazu?
Ja, er hat sich so geäußert, wie ich das schon häufiger von Angeklagten gehört habe. Er hat gesagt, das Ganze tue ihm leid und er würde es gerne rückgängig machen. Es tue ihm vor allen Dingen auch leid für die Kinder. Und das war es im Prinzip. Das waren seine letzten Worte.
Und ja, wissen wir eigentlich, was aus den Kindern dann geworden ist? Oder was
ja, das ist im Prozess nicht weiter thematisiert worden. Man weiß, wie gesagt, sie hat zwei Kinder gehabt. Sie war ja von ihrem Mann getrennt. Die Kinder dürften bei ihrem leiblichen Vater jetzt wieder sein. Da waren sie auch vorher regelmäßig. Und wenn ich mich recht erinnere, soll der Vater auch inzwischen wieder eine neue Beziehung haben. Also die Kinder sind wohl bei ihrem Vater.
Und die Hinterbliebenen, haben die irgendwas dazu gesagt?
Die Hinterbliebenen, ich habe das eben angesprochen, waren ja als Nebenkläger im Prozess vertreten. Sie haben sich eigentlich nicht weiter geäußert. Wenn jemand was gesagt hat, war es meistens der Anwalt der Familie, der Opferanwalt. Das einzige Mal, dass Vater und Mutter der Getöteten, die übrigens bei fast allen Prozesstagen anwesend waren, etwas gesagt haben, war am ersten Prozesstag. Da hat der Vater, als der Angeklagte von Justizbediensteten in den Gerichtssaal geführt worden ist, in seine Richtung gezischt, blöder Hund. Woraufhin er aber direkt von dem Anwalt zur Mäßigung ermahnt worden ist. Und dabei ist es auch geblieben. Ja, dann rübergeschaut mit grimmiger Miene, aber es gab keine weiteren Beleidigungen oder Übergriffe oder Sonstiges. Also dabei ist es geblieben.
Und ist an dem Urteil noch irgendwas zu rütteln?
Naja, der Verteidiger des Angeklagten hat ja Revision eingelegt. Revision bedeutet, dass das Urteil auf Formfehler geprüft wird. Das wird sich hinziehen, einige Monate, bis der BGH darüber entscheidet. Rechtskräftig ist es damit noch nicht. Bis dahin dürften noch einige Monate vergehen.
Ein 35-jähriger Saarländer tötet seine ehemals Geliebte. Doch die 28-Jährige schafft es, in ihrer letzten Stunde die Tat aufzuzeichnen und hilft damit, ihren Mörder hinter Gitter zu bringen. Danke dir, Rolf, für die Infos.
Gerne.
Mehr zu dem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns auch gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.